Wir hören andächtig die Worte der heiligen Lesung aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Römer. Brüder, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, sind auf seinen Tod getauft. Denn durch die Taufe sind wir mit ihm im Tode begraben. Wie aber Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferstanden ist, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn wir nämlich eingepflanzt worden sind in die Ähnlichkeit mit seinem Tode, wird es auch mit der Auferstehung so sein. Wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde, der alte, sündhafte Adam zerstört werde und wir nicht mehr der Sünde dienen. Denn wer durch die Taufe mit Christus gestorben ist, ist gerechtfertigt und getrennt von der Sünde. Wir glauben aber, wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit Christus leben. Wir wissen ja, Christus von den Toten auferstanden, stirbt nicht mehr. Der Tod hat für der keine Macht über ihn. Sein Sterben war nämlich ein einmaliges Sterben für die Sünde, sein Leben aber ist ein Leben für Gott. So müsst auch ihr festhalten, ihr seid Tote gegenüber der Sünde, aber Lebende für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel, der heilige Evangelist Markus. In jenen Tagen war eine große Volksmenge bei Jesus und sie hatten nichts zu essen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich erbarmt des Volkes, schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, so werden sie auf dem Wege erliegen, denn manche von ihnen sind weit hergekommen. Da antworteten ihm seine Jünger: Woher soll man hier in der Wüste Brot bekommen, sie zu sättigen? Er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie sagten: 7. Da befahl er dem Volk, es solle sich auf die Erde lagern. Dann nahm er die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern zum Austeilen, und sie verteilten sie an das Volk. Auch hatte man einige Fischlein. Er segnete sie gleichfalls und ließ sie austeilen. Die Leute aßen und wurden satt. Und von den übrig gebliebenen Stücklein sammelte man noch 7 Körbe voll. Es waren aber derer, die gegessen hatten, bei 4000. Darauf entließ er sie. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, ich würde heute gerne 2 Punkte ansprechen. Das eine ist noch einmal über die heilige Messe. Oder wieder einmal über die heilige Messe. Ich bin auf alte Katechesen von Bischof Storck gestoßen, die ich hoffentlich jetzt die Woche auch dazu kommen, auf unserer Webseite unbefleckt-empfängnis.de online zu stellen, als PDF-Datei. Und daraus ein paar ganz kurze Gedanken, die dann auch überführen zum 2. Punkt. Ein paar aktuelle Aussagen von Vigano, von dem ihr vielleicht auch schon gehört habt, ein Bischof oder Erzbischof eigentlich in der modernen Kirche, der sich gerade versteckt halten muss. Und er hat auch sehr interessante Einblicke schon in die Situation der modernen Kirche gerade. Wir schauen also kurz auf die Heilige Messe oder auf das Problem der modernen Heiligen Messe. Denken wir kurz daran, ohne Realpräsenz. Realpräsenz heißt, wenn Jesus real auf dem Altar gegenwärtig wird in der Gestalt von Brot und Wein. Und wenn hier Jesus nicht real gegenwärtig ist, dann haben wir auch kein reales Opfer. Und in den folgenden Ausführungen wird hier sehr schön wieder deutlich, wie wichtig dieses reale Opfer ist. Neben den Dingen, die wir schon oft gehört haben, die Gültigkeit der Wandlungsworte und so weiter, führt hier Bischof Storck auch sehr schön aus über die anderen Änderungen, die hier gerade in dem Umfeld der Wandlungsworte oder bei den Wandlungsworten eingeführt wurden. Zum Beispiel, ihr wisst ja, wir sagen, dies ist der Kelch meines Blutes des neuen und ewigen Bundes, Mysterium des Glaubens oder Geheimnis des Glaubens, Mysterium Fidei, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergießung der Vergebung der Sünden. Und dieses Geheimnis des Glaubens heißt, das ist ein das Geheimnis unseres Glaubens, dass hier, dass der Kelch des neuen Bundes ist, der Kelch des Blutes Christi, dass hier gegenwärtig, dass hier Christus real gegenwärtig wird. Das ist Geheimnis des Glaubens. Und dieses Geheimnis des Glaubens wurde entfernt und wurde später wieder eingefügt. Das ist also nur die Worte ohne dieses Mysterium Fidei, und die wurden herausgenommen, werden jetzt in der modernen Messe nach dem sogenannten Abendmahlsbericht gesprochen. Das ist auch wieder ein Wort, Abendmahlsbericht, auf den ich nachher noch zu sprechen komme. Der Priester, also der moderne Priester in der modernen Messe, sagt also diese Worte und dann am Ende die Einsetzung, den Einsetzungsbericht, wie es heute genannt wird, und danach sagt er Geheimnis des Glaubens. Und das Volk antwortet dann darauf: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Da müssen wir uns vorstellen, zu dem Zeitpunkt soll angeblich gerade Christus auf dem Altar gegenwärtig geworden sein und auf den Altar gekommen sein. Und dann soll das Volk sagen: Deine Auferstehung preisen wir, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Da sehen wir, wie wenig Sinn diese Worte hier machen, wenn man tatsächlich glaubt, dass Jesus tatsächlich hier auf den Altar kommt. Warum sollte dann das Volk sagen, jetzt wird Christus gerade hier gegenwärtig auf dem Altar und kommt zu uns, und dann sagen wir, bis du wiederkommst in Herrlichkeit? Das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Da sieht man, dass das versteht vielleicht der Einzelne nicht, aber bei denen, die neue Messe zusammengestellt haben, zumindest, ist diese, die haben gar nicht mehr an die reale Gegenwart, an die wahre Wandlung geglaubt. Und weil der Widerspruch so in die Augen gesprungen ist, in der deutschen Version dann, weil ursprünglich hieß es in der lateinischen ersten Fassung des Novus Ordo, hieß es, bis du wiederkommst. Und weil da der Widerspruch zu dem Kommen Jesu auf den Altar so deutlich gewesen ist, haben sie dann in der deutschen Fassung gesagt, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Aber das hilft auch nicht unbedingt, weil auch für den Gläubigen ja die Gegenwart Jesu Christi in den Gestalten von Brot und Wein hier auf dem Altar auch ein Wiederkommen in Herrlichkeit ist. Das sind so kleine Details, die ich sehr interessant finde, wo ausgedrückt wird, dass eigentlich bei den Machern der neuen Messe gar nicht mehr von einer wirklichen Wandlung und von einer realen Gegenwart Jesu geglaubt wird. Dementsprechend wird auch nicht nur von Wandlung gesprochen. Das heißt nicht mehr, diese Worte heißen nicht mehr Wandlung, sondern, oder was hier passiert, heißt nicht mehr Wandlung, sondern Einsetzungsbericht. Das heißt ein Bericht, wie damals Jesus eben das Abendmahl gefeiert hat. Auch hier verstehen wir, warum die Protestanten gesagt haben, dass sie mit dem Novus Ordo eigentlich gar kein Problem mehr hätten. Und wir wissen ja auch, dass Protestanten mit am Entstehen des Novus Ordo beteiligt waren. Oder man spricht von, anstatt von Wandlungsworten, spricht man von Herrenworten. Natürlich sind die Wandlungsworte Herrenworte, weil sie vom Herrn gesprochen wurden. Aber nicht alle Herrenworte sind auch Wandlungsworte. Zum Beispiel sagen wir ja, betet der Priester am Abend seines Leidens, vor seinem Leiden nahm er Brot und so weiter. Und dann heißt es, nahm es, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern zu essen und sagte, nehmet hin und esset. Und dann kommt eine neue Zeile, wo es dick gedruckt ist, dies ist mein Leib. Nehmet hin und esset sind auch Herrenworte, weil sie wurden vom Herrn, von unserem Herrn gesprochen. Aber es sind keine Wandlungsworte, sie gehören nicht zu den wesentlichen Worten der Wandlung. Die Wandlungsworte sind nur, dies ist mein Leib. Und dementsprechend wird es auch im alten Missale gedruckt. Jetzt im neuen Missale wird alles, wird auch nehmet hin und esset, dies ist mein Leib, wird alles gleich dick gedruckt, sodass kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen den eigentlichen Wandlungsworten, das ist mein Leib, und nehmet hin und esset. Auch hier sehen wir, dass sie nicht mehr von einer realen Wandlung ausgegangen sind und die Verfasser der neuen Messe, und dass sie diesen Unterschied verschwimmen lassen wollten, dass alles nur ein Einsetzungsbericht war. Das, wie gesagt, nur ein paar ganz kurze Auszüge, die vielleicht interessant sind, die wir vielleicht auch nicht so bewusst kennen und die uns die ganze Problematik der neuen Messe auch nochmal verdeutlichen und auch zeigen, wie wir gleich nochmal deutlicher sagen werden, dass in der neuen Messe ein neuer Glaube zum Ausdruck kommt. Wie wichtig es ist, dass die Messe tatsächlich als reales Opfer gefeiert wird, sehen wir auch an Worten von Pius XII. Er hat einmal sinngemäß gesagt, es ist der Sinn der Messe, das ununterbrochen zu tun und ununterbrochen durch die Geschichte fortzusetzen, was Christus getan hat, nämlich die Verherrlichung des Vaters, Gott zu danken, also das heißt die Eucharistie darzubringen, Eucharistie heißt die Danksagung, und die Sühne zu leisten, die ständige Sühne. Das heißt, die Messe ist nicht nur Eucharistie, also Danksagung, sondern auch Sühne. Wir sagen nicht nur Dank für das, was Jesus damals getan hat, sondern wir leisten auch hier konkret wieder aktuell Sühne, oder Jesus leistet Sühne. Dann sagt Pius XII. Weiter, das hochheilige Opfer des Altares ist sozusagen das überaus kostbare Werkzeug, durch das die vom Kreuz des göttlichen Erlösers stammenden Verdienste an die Gläubigen ausgeteilt werden. Auch hier sehen wir wieder die Wichtigkeit des Opfers, aber auch wie schön es ist, dass wir hier sein dürfen und wie wichtig es ist, dass wir zur Messe kommen, weil hier die Verdienste an die Gläubigen ausgeteilt werden. Das heißt, die Messe nimmt nicht etwa vom Kreuz das Opfer, wie von Luther und von protestantischer Seite immer wieder vorgeworfen wird, sondern im Gegenteil des Kreuzes, die Messe ist wichtig, damit die Verdienste des Kreuzesopfers für uns auch wirklich zugänglich werden. Wir brauchen die Zueignung des Kreuzesopfers durch die heilige Messe. So sagt Pius XII. Weiter, so oft die Gedächtnisfeier dieser Opfergabe begangen wird, vollzieht sich das Werk der Erlösung. In der Heiligen Messe vollzieht sich das Werk der Erlösung. Das haben wir auch schon oft gesagt. Und wir verstehen immer mehr, wie wichtig es ist, dass hier wirklich die Erlösung passiert. Weil wir eben die Menschen durch die Zeit hindurch leben. Weil nicht alle Menschen gleichzeitig da sind, zusammenleben, sondern dass sie durch die Zeit leben und hier das Opfer Christi zu ihrem Opfer machen können. Das ist wichtig. Das Opfer Christi am Kreuz, er ist für alle gestorben. Aber wir müssen, die Kirche muss dieses Opfer Christi auch zu ihrem Opfer machen. Und das kann sie eben nur, wenn hier das Opfer real gegenwärtig wird und die Kirche dieses Opfer Christi hier dem Vater Gott darbringt. Wir sehen, wie wichtig das auch für das Leben der Kirche ist. Denn die Glieder, die durch die heilige Taufe dem Leib Christi eingegliedert wurden, durch die Taufe wurden wir Glieder am Leib Christi, am mystischen Leib Christi, wir erhalten jetzt durch den Anteil am Kreuzestod Jesu Christi Anteil am Leben Gottes. Und durch das Opfer des Herrn entsteht die Kirche und bleibt sie am Leben. Die Messe praktisch hält die Kirche am Leben. Und Christus erbaut das Leben seiner Kirche dadurch, dass sie auf den Altären stirbt. Und man kann mit Recht sagen, der Leib Christi, nämlich die konsekrierte Hostie, baut den Leib Christi, die Kirche, auf. Jetzt verstehen wir auch, warum es so wichtig ist, wenn man die Kirche zerstören will, dass man die heilige Messe zerstört. Wir verstehen auch, warum die heilige Messe das Herzstück der Kirche. Ist eigentlich das, worum es geht, nämlich die Erlösung, das Erlösungswerk Jesu Christi. Das ist ja eigentlich der Inhalt unseres Glaubens. Und wenn jemand die Kirche zerstören will, dann muss er dieses Opfer zerstören, denn dann würde die Kirche nicht mehr das Leben empfangen von Gott. Sie würde nicht mehr auferbaut von Christus, denn sie würde abgeschnitten vom Blutstrom des Lammes. Da sehen wir auch, wie verbrecherisch eigentlich das ist, was die Modernisten getan haben, dass sie die Menschen abgeschnitten haben von diesem Blutstrom des Lammes. Die Menschen haben heute keinen Zugang mehr zu diesen Verdiensten des Kreuzesopfers Jesu Christi. Und ein Modernist hat auch einmal gesagt, das zitiert hier Bischof Storck aus einem Interview von 76 schon, da hat der spätere Kardinal Benelli wurde gefragt, warum denn alle möglichen Formen der Liturgie erlaubt sind, aber die alte Messe nicht. Und er sagt, alle diese verschiedenen Formen der neuen Messe gehen alle in die gleiche Richtung, also drücken das Gleiche aus. Aber die alte Messe repräsentiert eine andere Ekklesiologie, also eine andere Lehre von der Kirche, einen anderen Glauben. Das ist ja logisch. Das, was wir glauben, das drücken wir auch im Gebet aus. Oder in dem, was wir beten, kann man sehen, was der Mensch glaubt. Und so sehen wir, wenn wir alleine auf die neue Messe schauen, was diese neue Kirche glaubt und dass sie nicht mehr, und alleine dadurch, dass sie so streng gegen die alte Messe vorgegangen sind, sehen wir, dass sie nicht mehr die alte Lehre glauben. Und so ist die neue Messe eigentlich ein Zeichen für den Abfall. Ein Zeichen, dass man nicht mehr katholisch ist. Es ist ein Ritus eines neuen Glaubens und wir sehen auch, dass diese beiden, die alte Messe und die neue Messe, nicht nebeneinander existieren können, weil sie einfach einen ganz anderen Glauben ausdrücken. In diesem Zusammenhang ist auch interessant der zweite Punkt, zu dem ich heute noch kommen möchte. Ein paar Zitate von Vigano. Wie gesagt, er ist Erzbischof in der Amtskirche und hält sich jetzt gerade sehr verdeckt. Man weiß anscheinend gar nicht genau, wo er wohnt, wurde mir gesagt. Und weil er aufgedeckt hat vor einiger Zeit, dass Franziskus um bestimmte Missbrauchsfälle eines Kardinals McGarrick schon viel früher wusste, bevor er da irgendwas unternommen hat, und weil Vigano das aufgedeckt hat, deswegen war er da sehr unter Feuer gestanden. Er hat auch einen Artikel geschrieben, Veritas Liberabit, wo es die Wahrheit wird euch frei machen, wo er das auch von vielen unterschrieben wurde, wo er sagt, dass die ganze Sache mit dem Virus, jetzt gerade mit dem Coronavirus, eigentlich ausgenutzt wird, um eine politische Agenda zur Errichtung einer neuen Weltordnung praktisch zu erreichen. Und dieser Vigano hat, da wurde im April unter katholisches.info ein Interview mit einer portugiesischen Zeitung, die es ihre, abgedruckt, wo er sehr interessante Aussagen macht. Und ich möchte jetzt nicht in die Frage einsteigen mit die Gültigkeit der neuen Weihe und so weiter, oder dass er vielleicht den letzten Schritt noch nicht gemacht hat oder wie weit er genau steht. Ich denke, wir müssen für ihn beten und für diese Menschen, die jetzt da vielleicht bestimmte Einsichten vollziehen, dass es ihnen gelingt, auch die Konsequenzen zu ziehen und die Schritte zu tun, die eigentlich sich daraus ergeben würden. Ich will eigentlich hier nur sagen, hier wie gesagt, was er hier sieht. Und das ist doch sehr interessant. Erstmal sagt er ganz kurz, dass die dritte Botschaft von Fatima immer noch geheim ist, weil sie die Apostasie der Kirche betreffe, die Anfang der 60er Jahre einsetzte und jetzt ein so offensichtliches Stadium erreicht hat, sagt er, dass sie selbst von unerfahrenen Beobachtern erkannt wird. Das ist auch, was wir wahrnehmen, dass die Apostasie immer offensichtlicher wird. sodass immer mehr Leute auch stutzig werden und anfangen, sich zu fragen und zu merken, dass da was nicht stimmt. Und seit einiger Zeit was nicht stimmt. Dann, ich zitiere hier, es scheint, dass auch die nachkonziliare, modernistische und freimaurerische Kirche darauf abzielt, die Kirche Christi umzuwandeln und zu überwinden und sie durch eine Neokirche, also eine Neukirche, eine entstellte und monströse Kreatur zu ersetzen, die nicht von Gott kommt. Also er sieht hier schon, dass die Amtskirche eine neue Kirche ist, die die alte Kirche ersetzen soll. Der Zweck dieser Neokirche ist es, sich als geistlicher Arm der neuen Weltordnung zu konstituieren und die eine Weltreligion zu fördern. In diesem Sinne musste die Konzilsrevolution, also die Revolution, die mit dem Konzil dann offen ausgebrochen ist, zuerst das Erbe der Kirche zerstören, ihre tausendjährige Tradition, aus der sie ihre Vitalität und Autorität als mystische Leib Christi schöpfte. Also die Feinde der Kirche wussten, sie müssten erst die Tradition zerstören, aus der eben die Kirche, die wahre Kirche, ihre Kraft schöpft. Und vor kurzem hat sie begonnen, sagt er, sich ohne Vortäuschung und Tarnung als das zu zeigen, was sie sein will. Das ist auch was, was wir immer mehr merken, dass diese Revolutionäre, wenn wir sie so nennen wollen, immer weniger sich ein Blatt vor den Mund nehmen und immer offener eigentlich agieren und immer weniger auch überhaupt sich irgendwas daraus machen, was von den Kritikern ihnen entgegengehalten wird. Dann ist auch interessant, in einem anderen Artikel vom 29. Juni, also jetzt vor kurzem auf katholisches Info auch wieder, da sagt er sinngemäß auch, das ist auch sehr interessant, auch Benedikt XVI. Habe die Kirche betrogen, sagt er, durch seine sogenannte Hermeneutik der Kontinuität. Was heißt das, Hermeneutik der Kontinuität? Das heißt, dass immer gesagt wurde, man muss versuchen, diese neuen Lehren im Zweiten Vatikanum im Geist der Tradition, im Geist der Kontinuität zu verstehen. Und damit hat Benedikt versucht, eben die neuen Lehren irgendwie zu rechtfertigen. Und da sagt Vigano, dass das ein Betrug war, weil er sagt, viele Aussagen oder einige Aussagen in den Konzilsdokumenten sind so zweideutig, dass sie einfach mit der Tradition, mit der Überlieferung nicht in Einklang gebracht werden können. Und deswegen funktioniert es mit dieser Hermeneutik der Kontinuität nicht, weil man sie einfach nicht im Geist der Tradition verstehen kann. Das ist auch schon sehr eine große Erkenntnis, denke ich. Erstens, dass er sieht, dass die Probleme schon im Zweiten Vatikanum begründet sind. Und zweitens, dass sie so sind, dass man sie nicht irgendwie traditionell erklären kann. Besonders gelte das für das Dokument, und wir haben es schon oft zitiert, das Dokument der Religionsfreiheit, das man einfach als Ganzes, sagt er, fallen lassen muss. Das kann man nicht irgendwie zurechtbiegen, sondern das muss man einfach streichen. Wie gesagt, soweit nur ein paar Eindrücke, die ich denke interessant sind, was gerade so passiert. Ich möchte schließen mit auch ein paar hoffnungsvollen Gedanken, die auch er, Vigano, am Ende seines Interviews noch hinzufügt. Er sagt hier, meine Worte, ich beschränke mich darauf, die Worte unseres Herrn, das ewige Wort des Vaters zu wiederholen, seid getrost, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, sagt Jesus. Und das wissen auch wir, die Kirche muss nicht alleine streiten. Jesus ist mit der wahren Kirche und solange wir der Tradition treu bleiben, dann wissen wir, dass Jesus mit uns ist. Und er hat zu seinen Aposteln schon gesagt, auch als er sie vorbereitet hat und ihnen schon gesagt hat, die Verfolgungen, die sie einmal erleiden würden, hat er ihnen gesagt, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das müssen auch wir uns immer wieder bewusst machen und uns auch immer wieder sagen, dass Jesus die Welt überwunden hat und er uns hilft, die Welt zu überwinden. Und dass wir auf der Seite des Stärkeren stehen. Und dementsprechend soll auch nach vielen, das sind nur Privatoffenbarungen, aber trotzdem soll nach vielen eine Zeit der Herrlichkeit der Kirche noch einmal kommen, wo ihre Kraft auch zum Strahlen kommt, wo sie wieder zur Herrlichkeit gelangt, so dass die Ungläubigen alleine durch den Anblick dieser Herrlichkeit der Kirche auch zum Glauben kommen. Und so enden wir heute mit den Worten des Introitus aus dem 27. Psalm: Der Herr ist seines Volkes Stärke und seines Gesalbten rettender Beschützer. Rette, Herr, dein Volk, segne dein Eigentum, sei du in Ewigkeit ihm Lenker. In der Postkommunio wird auch wieder die Kraft, kommt die Kraft zum Ausdruck der heiligen Kommunion, des Himmelsbrotes, das wir hier immer wieder als Speise bekommen. Herr, wir sind mit deinen Gaben gesättigt worden. Gib nun, wir bitten dich, dass ihre Wirksamkeit uns läutere und ihre Hilfe uns schirme. Wir haben das himmlische Brot und da sind wir geschirmt durch diese himmlische Hilfe. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.